RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Zukunftsenergie, so lautet das Thema des Wissenschaftsjahres 2025, ausgelobt vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Als es ausgelobt wurde, gab es den Anteil Raumfahrt dabei übrigens noch nicht. Die Frage, woher in Zukunft die Energie umweltschonend und bezahlbar kommen soll, die wir bei steigendem Verbrauch benötigen, ist ja bekanntlich virulent. Ein Hoffnungsträger geistert immer wieder durch die Medien, die Geothermie, die Erdwärme. Darüber und über andere Formen der Energiegewinnung, über Kosten, über Risiken, über Möglichkeiten wollen wir heute sprechen mit Experten der Wissenschaft, mit einem Vertreter des kommunalen Bereichs und mit Bürgerinnen und Bürgern, die zu uns ins Spreekino nach Spremberg gekommen sind. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der hiesigen Präsenzstelle der Hochschulen des Landes Brandenburg. Mario Ragwitz ist bei uns vom Fraunhofer Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie mit Sitz in Bochum und in Cottbus, also in zwei alten Energieregionen. Deshalb frage ich mal zunächst, wie sehr muss sich in Fragen neuer Energietechnologien die Lausitz neu erfinden und was ist eigentlich alles schon da?
Ja, zunächst ist in der Lausitz sehr viel Sachverstand im Bereich Energietechnologien, die entsprechenden Universitäten, insbesondere die BTU Cottbus, aber auch die Hochschule in Zittau sind dort, um die Technologen auszubilden, die es für die Energiewende benötigt. Und wir haben ganz viel Erfahrung im Bereich Energietechnologien hier in der Lausitz und das ist ein absolutes Asset, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Und wir haben eine ganze Menge an Infrastrukturen, beispielsweise ein Vorteil der Kraftwerkstandort und der Versorgung durch Kraftwerkstandorte ist, dass wir Fernwärmesysteme haben. Wir haben Flächen in der Lausitz. Das ist ein ganz wichtiges Element für den Aufbau des Portfolios erneuerbarer Energien. Für Photovoltaik, Windenergie, Solarthermie braucht man größere Flächen. Und wir werden gleich noch sehen, dass gerade im Bereich der Wärmeversorgung auch saisonale Speicherung eine ganz wesentliche Rolle spielt, da wir Energie in Zukunft zeitlich variabler zur Verfügung haben werden. Und auch dafür braucht es Flächenpotenziale. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass wir natürlich in der Energiewirtschaft sehr erfahrene Unternehmen in der Lausitz haben. Einer der größten Energieversorger Deutschlands ist in der Lausitz und wir haben sehr erfahrene, kompetente Stadtwerke, die gerade in der kommunalen Energieversorgung eine wichtige Rolle spielen und bei den Projektentwicklern erneuerbaren Energien mangelt es ja auch nicht. Also wir haben schon gute Voraussetzungen, die Energiewende hier zu stemmen.
Spannend wird natürlich sein, wie man das alles so bündelt, dass dann am Ende auch was Sichtbares und Erkennbares herauskommt. Den Lehrstuhl für Energiewirtschaft an der BTU Cottbus-Senftenberg hat Felix Müskens inne. Dort leitet er das Energieinnovationszentrum. Wenn Sie als Ökonom auf die Region und auf den Energiesektor schauen, was läuft hier eigentlich gut im Zentrum des Kohleausstiegs und vor allen Dingen, was ist mit den Kosten?
Also ich finde es zunächst mal sehr gut, mit einem positiven Beitrag einzusteigen. Wenn wir die Energiewende auch in der Lausitz diskutieren, dann haben wir auch viel Negatives. Den einen geht es zu schnell, den anderen geht es nicht schnell genug. Insofern finde ich das erstmal sehr gut, hier einen positiven Einstieg zu wählen. Und da würde ich aber vielleicht sogar noch höher und über die Lausitz hinaus auf die Energiewende schauen wollen als Energieökonom. Und wenn man sich wirklich mal anschaut, wo stehen wir eigentlich mit der Energiewende insgesamt, dann kann man sagen, dass tatsächlich weltweit im letzten Jahr über 90% erneuerbare Energien zugebaut worden sind. Ein Anteil von 90% der neu gebauten Kraftwerksleistung waren weltweit erneuerbare Energien, ungefähr 600 Gigawatt und weniger als 60 Gigawatt weltweit Kohle, Öl, Gas und alles andere. Das heißt also, was wir hier in Deutschland machen, wir sind da nicht der Geisterfahrer, was manchmal dargestellt wird, sondern wir sind schon mittlerweile in einem globalen Trend und das ist natürlich auch eine sehr positive Entwicklung. Das wird auf Dauer dem Klima helfen, das wird auch ärmeren Ländern helfen. Dann, wenn wir auf den nächsten Sektor gehen, vom Strom mal in den Verkehrssektor, da haben wir mit der Elektromobilität gerade heute neue Informationen, dass die Kostendifferenz zwischen Elektroautos und Verbrennerautos fast nicht mehr da ist. Also die Elektroautos sind kaum noch teurer als die Verbrenner. Das halte ich auch für einen sehr positiven langfristigen Trend, der auch dem Klima dann helfen wird. Und das dritte, dann die Wärmewende oder der Wärmesektor ist wahrscheinlich der am schwersten zu dekarbonisierende Sektor. Da liegen vermutlich die größten Herausforderungen. Und deswegen ist da das Positive, dass wir da heute Abend mal drüber reden.
Herr Müskel hat sozusagen von der Lausitz in die Welt geschaut. Jetzt schauen wir sozusagen zurück in die Stadt Spremberg. Michael Schiemens, Geschäftsführer der Städtischen Werke, also der all die Fragen der Energie- und Wärmewende auf kommunaler Ebene dann auf seinem Tisch wiederfindet. Sie haben ja eben schon von Herrn Rakwitz gehört, also die wunderbaren Mitarbeit der kommunalen Einrichtungen. Geben Sie eigentlich das Kompliment zurück? Also wie sehr werden Sie durch diesen ganzen Prozess gefordert, wie sehr können Sie ihn mitgestalten?
Ja, Sie haben eigentlich schon das wichtige Wort in den Mund genommen. Die Mitgestaltung ist das Entscheidende. Also wir stehen hier vor der Herausforderung oder vor der Möglichkeit, die zukünftige Energieversorgung, wie sie auch immer aussieht, eine Lösung habe ich hier heute nicht mitzugestalten. Natürlich unter dem Gesichtspunkt als kommunales Unternehmen für vor allen Dingen die Bürger, unsere Kunden und die Region, sind aber mit allen Facetten des Strukturwandels, was die Energieform anbelangt, betroffen. Also wir sind im Stromnetzbereich unterwegs, im Gasnetz und in der Wärme. Und alle drei Sparten sind ja von Veränderungen betroffen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber auch die Schwierigkeit im Haus, das alles im Blick zu behalten und natürlich für die Zukunft auszurichten. Das Kompliment kann ich auch zurückgeben. Soweit es bekannt ist, haben wir gemeinsam mit Fraunhofer unter anderem und IEG den ersten Schritt gemacht, schon 2021 mit der Wärmetransformationsstudie, die jetzt die Basis bildet, um dieses Projekt weiterzuentwickeln und zu schauen, wie können wir das auf unseren Standort Spremberg runterbrechen. Wir machen das gemeinsam mit den Kollegen aus Weißwasser und Hoyerswerda und sind da auf einem guten Weg. Also wir sind jetzt in der Planungsphase für die jeweiligen Standorte, ja, in die Planung einzusteigen und immer mit Blick natürlich, was tut sich nebenher noch und welche Möglichkeiten gibt es da.
Über die Zusammenarbeit mit Weißwasser und Hoyerswerda will ich gleich noch mal mehr erfahren. Aber wir haben gehört, Infrastruktur ist schon da. Stichwort Fernwärmenetz. Es gibt viele Kommunen in Westdeutschland zum Beispiel, die überlegen jetzt, rentiert sich das bei uns, Fernwärme überhaupt zu entwickeln? Hier hat es Tradition und dann stellt sich die Frage, ist es eigentlich egal, was man da durchleitet, oder?
Das ist tatsächlich eine sehr hervorragende Voraussetzung für die Wärmewende. Man leitet da in der Regel Wasser durch, aber je nachdem, wie die Voraussetzungen, insbesondere bei den Endverbrauchern sind, Renovierungsgrad der Gebäude, kann ich das auf unterschiedlichen Temperaturniveaus fahren. Und das spielt gerade bei den Wärmenetzen eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich erneuerbare Energien einspeise, dann nutze ich typischerweise Niedertemperatur-Wärmequellen wie die Solarthermie oder die Geothermie oder andere Niedertemperaturquellen, um sie in die Wärmenetze einzuspeisen und um sie dann auf ein Temperaturniveau zu bringen, das die Wärme nutzbar macht für Haushalte, für die Wärmeversorgung, Wärmewasserversorgung, muss ich typischerweise auf ein Temperaturniveau kommen von mindestens 70, 80 Grad. Heutige Wärmenetze werden bei deutlich höheren Temperaturen gefahren, typischerweise über 100 Grad, weil sie die Abwärme aus den Braunkohlekraftwerken nutzen. In der Zukunft werden die Temperaturniveaus der Wärmenetze niedriger sein, weil das zu höherer Effizienz und damit geringeren Kosten führt, wenn ich erneuerbare Energien integrieren will. Wenn wir dann auf die Kosten schauen, dann sehen wir, dass wir in Städten wie Spremberg, Hoyerswerda, Weißwasser, wo Wärmenetze bereits existieren, mit deutlich geringeren Transformationskosten zu rechnen haben. Wir haben aber andererseits auch aktuell geringere Status-Quo-Kosten, weil die Wärme als Abwärme aus den Braunkohlekraftwerken in der Vergangenheit relativ kostengünstig zur Verfügung stand, werden eben aber durch das Asset-Wärmenetze, wir hatten das in der Studie ausgerechnet, Wärmegestehungskosten plus Transportkosten in der Größenordnung von 15 Cent die Kilowattstunde realisierbar sehen. Und das sind tatsächlich sehr wettbewerbsfähige Preise, auch für die Endkunden, die letztendlich die Transformation dann auch ökonomisch rentabel und machbar machen.
Felix Mösken?
Also bei den Wärmenetzen unterstütze ich das voll. Da können wir hier sehr froh sein, dass wir da so viele von haben. Und tatsächlich, manche Kommune auch in Westdeutschland beneidet da die ostdeutschen Kommunen um diese Fernwärmenetze, weil die natürlich für die Dekarbonisierung, da kann man eben doch etwas größere zentrale erneuerbaren Einheiten nehmen. Und dann muss nicht jeder die eigene Holzhackschnitzelheizung haben oder die eigene Wärmepumpe. Spannender ist es aber auch im Gasnetz. Was machen wir denn dann mit den Gasnetzen eigentlich, wenn wir kein Erdgas mehr verbrennen? Und da muss man wirklich dann schon die Frage stellen, ob man die auf Wasserstoff umrüstet oder ob die nachher, tatsächlich ist ja auch eine werthaltige Infrastruktur, die da im Boden liegt, ob die nachher tatsächlich stillgelegt werden.
Wie diskutieren Sie das denn bei den städtischen Werken?
Das ist eine der elementaren Fragen bei uns tatsächlich. Wie gehen wir, also ich hatte es ja vorhin erwähnt, mit den Netzen um, also im Strom wie im Gas, auch in der Fernwärme. Vielleicht als Ergänzung noch, wir haben ja in Spremberg die Situation, dass wir ein sehr großes Fernwärmenetz auch im Sinne der Dimensionierung haben. Das hat sich natürlich durch den Städterückbau ja überholt, insofern, dass wir natürlich ein Netzgebiet haben, an dem keine Wohnhäuser mehr vorhanden sind in dem Sinne. Also wir mit großen Verlustraten fahren und auch von der Temperatur her noch mit 120 Grad derzeit Wasser. Und ja, bezüglich der Gasnetze ist natürlich eine Riesendiskussion, gerade was auch verkürzte Abschreibungsdauern mit Blick auf 2040 die Dekarbonisierung der Gasnetze anbelangt. Und ehrlicherweise gibt es da auch noch ganz viele regulative Fragen, die nicht beantwortet werden, bis hin zu betriebswirtschaftlichen Themen. Also wie wird das handels- und steuerrechtlich bewertet, was natürlich auch großen Einfluss auf die Bilanz des Hauses hat. Und das ist schwierig zu beantworten. Es gibt auch derzeit keine abschließenden Rückmeldungen von Finanzämtern und Ähnlichen, sodass wir da vor der Frage stehen, wie soll es weitergehen, bis hin zu der Frage, gibt es denn noch eine Gasversorgung 2040? Und das muss alles mit betrachtet werden. Also das ist eine große Herausforderung mit unserer Mannschaft. Wir sind derzeit 60 Mitarbeiter, haben den Vertrieb im Haus. Und auch da ist es so, dass die Mitarbeiter natürlich gerade, was die Bearbeitung der Themen anbelangt, doch sehr gefordert sind.
Aber klingelt da dauernd das Telefon und Bürgerinnen und Bürger rufen an und wollen wissen, wie geht es denn jetzt weiter, was passiert in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, rentiert sich das für mich nochmal dies oder jenes zu tun, oder ist das etwas, wo die Bürgerinnen und Bürger sagen, na, das ist doch in guten Händen beim Stadtwerk?
Ich glaube, mit Blick auf Spremberg ist es auch so, oder den Effekt, den wir zum Teil haben, man fährt ja fast täglich am Kraftwerk Schwarze Pumpe vorbei, und wenn der Kühlturm sozusagen oder die Kühltürme in Betrieb sind, kommt da oben Dampf raus. Und das ist schwierig zu sagen, dass tatsächlich das Kraftwerk mal außer Betrieb gesetzt wird und die Kunden ja das täglich sehen und nicht glauben können, dass es mal ein Ende haben wird. Also das ist natürlich für uns der Vorteil, dass die Kunden, zumindest nach unserer Wahrnehmung, relativ beruhigt in die Zukunft schauen und das auch können, weil wir natürlich alles dafür tun, die Wärmeversorgung gerade mit Blick auf die Fernwärme entsprechend zukünftig zu gestalten und auch alles dran setzen. Die Besonderheit ist natürlich, mit der Auskopplung aus dem Kraftwerk haben wir sensationell günstige Wärmepreise gehabt. Man muss auch bedenken, natürlich, viele haben gar nicht die Möglichkeit, sich zu verändern, gerade wenn ich mit auf den Wohnungsbau oder die Wohnungswirtschaft gucke, vom Gebäudebestand her. Das heißt, es wird exzessiv auch darauf ankommen, dort eine Lösung zu finden. Und da versuchen wir natürlich, das Vorhandene möglichst zu nutzen, also sprich die Fernwärme.
Für diejenigen, die uns zuhören und von außerhalb jetzt ganz schnell mal irgendeine Landkarte aufrufen wollen, also Schwarze Pumpe, dieses große Kraftwerk, gehört zum Stadtgebiet von Spremberg. Das jüngste Braunkohlekraftwerk, was da steht, das erst nach 1990 ausgebaut wurde, das hat jedenfalls bis 2038 eine Genehmigung. Nur, dass wir die zeitliche Dimension sehen können. Wir haben verabredet, über Geothermie, aber nicht nur darüber heute zu sprechen, aber schauen wir uns die Geothermie doch mal etwas genauer an. Es wird in vielen Stellen in Deutschland der Boden untersucht. Prenzlau und Neuruppin im Norden, Brandenburg sind hoffnungsvoll, was die Nutzbarkeit angeht. Jetzt wird auch immer darüber gesprochen, nordöstlich von Cottbus Richtung Guben könnten lohnenswerte Orte gefunden werden. Erdwärme, also das große Medienthema. Mario Ragwitz, jetzt müssen wir aber erstmal klären, wir haben so viel schon gehört, Wärmewende, und dann wurde über Wärme und über Strom gesprochen. Wo können wir denn die Erdwärme anzapfen für die Wärme, und wo können wir sie anzapfen für den Strom, und was davon ist überhaupt realistisch?
Wir können grundsätzlich die Erdwärme für die Wärme und für den Strom nutzen. Voraussetzung sind entsprechend Potenziale, die Erdwärme in vernünftigen Tiefen zu hinreichend hohen Temperaturen und, was fast noch wichtiger ist, hohen Fließraten, das heißt einer gewissen Durchlässigkeit der Gesteinsschichten, nutzbar machen. Und das führt dazu, dass Stromerzeugung aus Erdwärme in Deutschland eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt und vermutlich auch spielen wird. Wir haben andere Weltregionen in Europa, beispielsweise Italien oder in Island, in denen Erdwärme bei hohen Temperaturen hydrothermal zur Verfügung steht, sodass man daraus auch Stromerzeugung geeignet nutzen kann oder Stromerzeugungskraftwerke darauf basierend aufbauen kann. In Deutschland ist es so, dass wir sitzen jetzt auf keiner Plattentektonik, die es erlaubt, hohe Temperaturen für die Stromerzeugung zu nutzen, sondern die Geothermiepotenziale sind geeignet für die Wärmeerzeugung. Da unterscheidet man zwischen einer oberflächennahen Geothermie, Tiefengeothermie und zwischendrin die mitteltiefe Geothermie. Wir alle kennen die oberflächennahe Geothermie, die wir durch Erdsonden nutzen, die typischerweise bis 400 Meter tief sind, die letztendlich die Wärme an der Oberfläche nutzen. Wir haben typischerweise einen geothermischen Gradienten von 3 Grad pro 100 Meter. Das heißt,
also so wird es immer pro 100 Meter wärmer.
Wärmer, genau, um etwa 3 Grad. Und das heißt, man nutzt bei der oberflächennahen Geothermie Temperaturen im Bereich 12, 15 Grad, die dann mit Wärmepumpen gekoppelt genutzt werden, unsere Häuser oder das Warmwasser zu heizen. Und dann haben wir mitteltiefe Geothermie in der Größenordnung 1000 bis 1500. Die kann man dann schon geeignet nutzen. Das machen eine ganze Reihe von Städten und Regionen, um Fernwärmenetze zu heizen. Oder man nutzt eben die tiefe Geothermie und dann erreicht man Temperaturniveaus, die dann gegebenenfalls auch erlauben, die Wärme direkt zu nutzen, ohne noch eine Wärmepumpe zu nutzen oder gegebenenfalls dann auch mit geeigneten Prozessen auch Stromerzeugung erlauben. Aber die Temperaturniveaus sind typischerweise so, dass es wirtschaftlich in Deutschland andere Alternativen gibt, um erneuerbaren Strom zu erzeugen.
Da wollte ich gleich schon mal den Ökonomen mit hineinbringen. Ich habe den Eindruck, vor allen Dingen der Beginn eines solchen Prozesses zur Gewinnung von Geothermie ist teuer. Also allein die Erkundung zwischen Cottbus und Guben, wo man ja noch gar nicht so richtig weiß, man hat schon zu DDR-Zeiten da was entdeckt, ja. Ob das tatsächlich nutzbar ist, allein diese Erkundung kostet 3 Millionen, also es sind sehr viele Anfangsinvestitionen nötig. Wie betrachten Sie eigentlich die Geothermie? Ist die irgendwie im Vergleich zu anderen Alternativenergien höchstens als Zusatz dazu gehört oder was eine echte Alternative sein kann?
Das wird im Bereich der Stromerzeugung in Deutschland wahrscheinlich keine ganz so große Rolle spielen. Im Bereich der Wärme kann es aber ein Baustein sein, auf den wir da auch zurückgreifen, denn es wird nicht die Silver Bullet geben, die alle Probleme sozusagen sofort löst, sondern wir werden im Endsystem einen Mix von verschiedenen Komponenten brauchen und da wird die Geothermie auch ihre Rolle finden. Nur ein Beispiel jetzt aus Berlin zum Beispiel kann saisonale Speicherung mit geothermischer Speicherung sein. Wir haben im Moment noch die große Herausforderung, dass wir im Sommerhalbjahr viel Photovoltaik haben und generell natürlich auch viel Wärme, aber dann im Winter eben weniger auf der Angebotsseite, dafür aber viel Nachfrage nach Strom und auch nach Wärme. Und da kann man dann zum Beispiel schon mal im Sommer einspeichern und dann im Winter teilweise auch ausspeichern. Also solche saisonalen Speicherkomponenten, das ist eine Möglichkeit. Die Geothermie hat natürlich grundsätzlich an der Stelle den Vorteil, dass sie im Prinzip das ganze Jahr über zur Verfügung steht. Also insofern wird die schon ihren Platz finden, glaube ich.
Sie steht das ganze Jahr zur Verfügung, aber nicht überall gleich oder nicht gleich nutzbar. Natürlich ist, je tiefer wir zum Erdkern kommen, nehmen die Temperaturen gleichmäßig zu, aber sie sind nicht überall nutzbar, weil wir brauchen poröses Gestein und all solche Details, die wir jetzt hier eigentlich nicht im Einzelnen besprechen müssen. Und manche Städte haben halt dann eben einen großen Vorteil. Die können dann eben sagen, Guben derzeit die Fernwärme zu 80% mit Gas erzeugt, könnte eine Chance haben. Spremberg eher nicht. Oder überlegen Sie, weil wir auch vorhin von so Zusammenarbeit mit anderen Städten gesprochen haben, da auch aktiv zu werden und zu schauen, was geht hier?
Tatsächlich waren wir schon aktiv, also auch speziell für Spremberg. Also wir haben ergänzend zur Transformationsstudie natürlich geschaut, welche Möglichkeiten gibt es da. Die Geothermie war da, wie Professor Rackwitz schon sagte, jetzt nicht an erster Stelle. Wir haben aber natürlich noch mehrere Fernwärmeversorger hier in Spremberg, speziell die LEAG und auch für Neuheidemühl, den Ortsteil, die GmB, was eine Tochter der LEAG ist. Und da ist schon relativ früh die Idee entstanden, die bestimmte Ortsteile dort möglicherweise verbinden zu können, zum Beispiel den Georgenberg. Im Ergebnis dessen haben wir dann gemeinsam mit der LEAG 2024 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die das Potenzial in der Linie, also in Richtung Nordosten von hier aus gesehen, vom Stadtkern über Wesko bis Neuheidemühl sich anschaut. Und das tatsächlich so, sowohl als in Richtung Oberflächengeothermie sind zwar Flächen vorhanden, aber die Wärmepotenziale nicht, beziehungsweise wenn man dort Wärme entnimmt, die Regeneration der entsprechenden Quellen nicht vorhanden. Und in Richtung Tiefengeothermie ist es so wieder, also unseren laienhaften Erwartungen heraus, Muskauer-Faltenbogen und so die geologischen Bedingungen tatsächlich so, dass die Gesteinsformationen, ich zitiere jetzt mal aus der Machbarkeitsstudie, so sind, dass dort also wirklich tiefere wissenschaftliche Untersuchungen gemacht werden müssten, was natürlich erhebliche Kosten verursacht, ohne jetzt mit Sicherheit sagen zu können, dass das erfolgreich ist. Insofern ist es jetzt nicht vom Tisch, aber aktuell nicht in unserer Planung drin. Wir haben als Stadtwerk noch, als integriertes Stadtwerk das Problem, gerade wenn es um das Thema Speicher geht, dürfen wir laut Gesetz keine Speicher entwickeln, betreiben. Das heißt, wir sind jetzt auch dabei, eine Tochtergesellschaft zu gründen, damit wir dieses Geschäft regulatorisch auch abbilden können, unter anderem auch die Elektromobilität.
Speicher, da lesen wir dann natürlich, es gibt diesen Speicher in schwarze Pumpe. Es wird im Moment gerade aktuell darüber gesprochen, Jenschwalde, und es wird dann immer von so großen Gigaspeichern gesprochen. Und sind das jetzt wieder neue Erwartungen, die geweckt werden, die dann vielleicht ein bisschen kleiner werden, wenn man sie sich genau anschaut? Also wir erinnern uns alle, es wurde mal gesagt, irgendwie Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, und wir haben inzwischen gemerkt, Champagner kann auch manchmal ein bisschen abgestanden schmecken. Also ist das vielleicht, weil wir darüber gesprochen haben, dass wir ja nicht zu jeder Zeit regenerative Energien in gleichem Maße vorrätig haben, ist das eigentlich eher der Punkt, worauf im Moment geguckt werden soll?
Ja, definitiv. Also gerade im Bereich, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben einfach in der Energiewende die positive Nachricht der letzten 15, 20 Jahre, wie günstig die Photovoltaik in der Stromerzeugung geworden ist. Egal, ob jetzt jemand darüber nachdenkt, sich ein Balkonkraftwerk zu bauen, kostet mittlerweile unter 1.000 Euro, oder ob es große Freiflächen-PV-Anlagen, Parks sind. Die Investitionskosten sind einfach sehr niedrig. Gleichzeitig wissen wir eben alle, die Sonne scheint nur tagsüber und auch da nicht immer. Und da ist natürlich der Speicher dann die Ergänzung, das Komplement dazu. Und da sind auch die Batteriespeicher in den Investitionskosten mittlerweile so weit runter, dass auch die sich für viele Haushalte in der Kombination mit der PV-Anlage schon rechnen. Und auch in Jenschwalde ein Großbatteriespeicher bringt dringend benötigte Flexibilität ins System und rechnet sich dabei auch noch wirtschaftlich. Insofern ist das, glaube ich, das ist kein Hype, sondern die werden hoffentlich kommen und die werden der Energiewende auch wirklich weiterhelfen. Und dann bleibt sozusagen danach nur noch diese Saisonspeicherung, also die Dunkelflaute im Winter. Das ist das Problem, was immer noch ungelöst ist, und da werden die Batterien nur teilweise helfen.
Wir werden gleichzeitig auch Wärmespeicher sehen, die von den spezifischen Investitionen nochmal deutlich günstiger sind und dann aber im Wärmesektor als saisonale Speicher eingesetzt werden können. Die dänischen Kollegen machen uns das vor, die nutzen sogenannte Erdbeckenspeicher, sind einfach Fußballfeld große Wasserspeicher, 20 Meter tief, und die speichern hinreichend viel Energie, um die Sonne aus dem Sommer in den Winter zu schieben und dann zur Wärmeversorgung von Kommunen zu nutzen. Und diese Art von Speichern werden auch in Deutschland eine zunehmend große Rolle spielen, wenn wir eben entsprechend saisonale Speicherfunktionen erfüllen wollen. Und weil Sie Wasserstoff ansprachen, ja, auch Wasserstoff kann für die saisonale Speicherung eine Rolle spielen. Im Übrigen bedeutet dieses Champagner der Energiewende, Champagner ist teuer und man nutzt ihn selten. Und so war damals der Begriff Champagner der Energiewende gemeint. Insofern sind diese Erwartungen, die damals mit diesem Wort einhergingen, bestätigen sich eigentlich heute. Wir sehen, er ist relativ teuer, der Wasserstoff, und ist am Ende insbesondere vermutlich zu teuer, um ihn beispielsweise für die Wärmeerzeugung zu nutzen.
Manche haben gedacht, es wird ein Prosecco, aber das wird wohl so schnell nicht sein. Lassen Sie uns noch ein bisschen über den Zeithorizont sprechen. Auch 2038, der geplante Ausstieg aus der Braunkohle, wir haben schon gehört, das war ja etwas, was hier in der Wärmeerzeugung günstig ist. Dieses Jahr 2038 ist ja im Grunde genommen auch schon bald. Wir erleben aber auch, dass wir eine solche Menge bereits jetzt an erneuerbaren Energien sichtbar im Raum stehen haben, also zum Beispiel über Windräder oder über große Photovoltaikanlagen, dass sich die Frage stellt, reicht die Zeit für den Umstieg bis 2038 und was muss bis dahin gemacht werden? Was müssen zum Beispiel die städtischen Werke machen?
Also meine Einschätzung ist es nicht in 10 Jahren getan, sondern ich glaube, der Energiewandel oder der Strukturwandel insgesamt wird eine Generationenaufgabe. Also gerade bei uns im Haus ist es auch so, wenn man hier verwurzelt ist und ich sag mal die Energieregion miterlebt hat, auch mental, wie man so schön sagt, oder gedanklich, sich über die Jahre einfach klar zu werden, dass sich hier Veränderungen ergeben. Also gerade auch wenn ich auf unsere Belegschaft gucke, alle dort mitzunehmen, das ist erstmal der Ausgangspunkt, um überhaupt eine Entwicklung dort zum Laufen zu bekommen. Wir sind dabei, das mit Augenmaß zu machen. Also ich denke nicht, dass wir jetzt mit Blick auf 5 bis 10 Jahre jetzt sagen können, wir haben komplett die Energiewende geschafft. Es sind auch aus unserer Sicht, aus dem Stadtwerkebereich, natürlich viele Herausforderungen, gerade was das Thema Speicher anbetrifft, was hier schon angesprochen wurde, was natürlich uns vor allen Dingen auch stromnetzseitig unheimlich belastet. Also wir gehen aktuell von den Anfragen, die wir bei uns im Netz haben, davon aus, dass wir haben aktuell eine Größenordnung von ungefähr 2 Millionen Euro Netzkosten, also 1 Million noch draufkommt, die nicht wälzbar ist, also die bei den Spremberger Netzkunden verbleibt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, auch Stichwort Bürokratieabbau, also in Richtung Regulierung zu schauen, dass alle Regulierungshindernisse, würde ich mal sagen, die dort vorherrschen, möglichst sich auch an diesem Energiewandel orientieren. Dann würde, glaube ich, auch vieles schneller gehen und natürlich auch, ich glaube, eine ganze Menge Kosten vermeiden.
Das Stichwort Bürokratieabbau kenne ich, seit ich begonnen habe, politisch nachzudenken. Zeithorizont, Felix Müskens.
An der Stelle vielleicht 2 Dimensionen zum Zeithorizont. Das eine ist eine technische und das andere ist eine eher emotionale, identitäre. Ich möchte vielleicht mit der zweiten anfangen. Da müssen wir aufpassen, glaube ich, dass wir die Menschen nicht überfordern. Gerade auch in der Lausitz, wo wir ja wirklich eine Energieregion haben, wo die Identität der Menschen auch ein Stück weit an der Energie hängt, da müssen wir wirklich sorgfältig gucken, dass die Akzeptanz für die Energiewende und für diese Transformation erhalten bleibt oder sogar auch geschaffen wird und zunimmt. Und da finde ich persönlich positiv, dass der Bund wirklich viel getan hat, um zu unterstützen mit den Transformationsmitteln, mit dem Strukturstärkungsgesetz, wo auch wirklich Mittel da sind, die in die Region fließen, um die Transformation zu bewältigen und zu bewerkstelligen. Und wir als Universität in der Lausitz haben da dann auch den Auftrag und auch die Mittel an der Stelle dann wirklich in die Richtung zu forschen, dass die Lausitz als Energieregion erhalten bleibt. Und das tun wir zum Beispiel mit dem Energieinnovationszentrum, wo mittlerweile 100 Forscher daran arbeiten, die Energieregion zu halten. Das ist sozusagen der eine Teil der Antwort. Der andere Teil, der eher technisch-ökonomische, ist, aus meiner Sicht brauchen wir eben die gesicherte Leistung im Winter, wenn die Erneuerbaren nicht da sind. Und das ist sozusagen der Baustein, das Missing Puzzle, was im Moment noch fehlt. Ja, da haben viele auf Wasserstoff geschaut. Da ist, ich will nicht sagen, eine gewisse Ernüchterung eingekehrt. Herr Rackwitz hat das sehr gut gesagt. Das ist eben vielleicht dann diese Champagner-Anwendung im Winter, die dann aber relativ teuer wird. Wir versuchen im Moment dieses Problem mit den Investitionen in 10, 15, 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke zu lösen. Nur da ist die Frage, die kommen vielleicht frühestens 2030, vielleicht 2032. Wenn wir aber Deutschland 2045 klimaneutral haben, dann muss der Stromsektor, der noch relativ leicht zu dekarbonisieren ist, eigentlich 5 bis 10 Jahre früher klimaneutral sein. Deswegen haben wir auch den Kohleausstieg bis 2038. Aber wenn dann auch 2038, 2039 die Gaskraftwerke raus müssen und 2031, 32 erst ans Netz gehen, dann bleibt da nicht viel Zeit, um diese ganzen Investitionskosten zu decken. Und die Umrüstung auf Wasserstoff, die ist dann sozusagen, da wird dann ja irgendwo in den Raum gestellt, ist aber höchst unsicher, ob das so klappt und was das eigentlich für die Wirkungsgrade und für die Anlagenkosten bedeutet. Also das ist sozusagen die technische Frage, die ich da im Moment sehe.
Also da wird es knapp. Mario Rackwitz, wer kann denn das beschleunigen? Kann das die Wissenschaft selber beschleunigen? Sind das politische Entscheider?
Also ich würde erstmal auch die beiden Dimensionen sehen, die Professor Müskens aufgemacht hat. Das eine ist letztendlich die Akzeptanzfrage und da ist, glaube ich, die Wissenschaft auch gefragt, Antworten zu finden, wie man Akzeptanz für die Energiewende steigern kann. Aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der man allen daran Involvierten zeigen muss, dass es dabei Dinge zu gewinnen gibt und dass die Transformation positive Effekte hat. Neben der Tatsache, dass wir unser Klima schützen, können wir die Wertschöpfung in neue Technologien fördern und damit letztendlich auch Arbeitskräfte und Wohlstand schaffen. Das sind Dinge, die diskutiert werden müssen. Bei der technischen Dimension sehe ich es genauso. Wir haben ja 2035 das Ziel, bei 100% erneuerbare Energien zu sein. Das kann irgendwie 2, 3 Jahre später passieren. Rein bilanziell kann das relativ, also kann das schnell passieren und wir dann in 2038 den Kohleausstieg aus dieser Sicht bewältigen. Was ein wichtiges Element dafür ist, ist, dass wir auch die europäische Integration befördern. Wir sind im europäischen Binnenmarkt und letztendlich wird die enge Anbindung an die Nachbarländer, die dann auch über flexible Erzeugungspotenziale verfügen, noch eine wesentliche Rolle spielen. Aber klar, es sind noch die offene Frage, wie wir speicherfähige Kraftwerke, die dann in den Dunkelflautezeiten zum Einsatz kommen, realisieren. Das ist tatsächlich ein bisschen eine offene Frage. Werden das Wasserstoffkraftwerke sein? Werden das Methanolkraftwerke sein? Oder gegebenenfalls Erdgaskraftwerke, deren CO2-Emissionen anderweitig kompensiert werden müssen? Das ist sicherlich ein Thema, das in den nächsten Jahren noch zu diskutieren sein wird.
Sie wollten
noch? Kurze Ergänzung noch zur Akzeptanz, weil das auch ein großes Forschungsfeld bei uns an der BTU ist im Rahmen des Energieinnovationszentrums. Da kann man vielleicht auch nochmal 2 Dimensionen aufmachen. Die eine ist die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für die Energiewende und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass uns die Kosten nicht davonlaufen. Irgendjemand muss es ja bezahlen. Das ist also die eine Akzeptanzdimension. Die zweite Akzeptanzdimension, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen, ist dann die lokale Akzeptanz. Denn wo immer das Windrad gebaut werden soll, finden alle die Energiewende gut, aber das Windrad gerade hier nicht so gut. Und wie kann man sozusagen die Leute da auch mitnehmen? Und da sind Beteiligungsformate zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv befassen, dass die Kommunen auch tatsächlich was davon haben, wenn die Windräder in diese Gemeinde kommen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein. Da gibt es aber auch noch andere Ansätze.
Dabei geht es ja nicht immer nur darum, die Menschen mitzunehmen, sondern auch mal nachzufragen, habt ihr eine gute Idee, wo ein guter Standort wäre? Denn vor Ort wissen manche Leute vielleicht besser, wo es gar nicht passt und wo es vielleicht besser passt. Aber ich habe gelernt, wir brauchen vielleicht die große neue Erzählung, denn Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Das wird es so nicht mehr geben, aber ich bin Photovoltaikingenieur, wer ist mehr? Das kommt ein bisschen schief. Wir haben hier im Raum sicherlich viele Menschen, die sich mit diesen Fragen auch schon beschäftigt haben und weiter beschäftigen. Wir reichen Ihnen ein Mikrofon.
Schönen Dank erstmal, mein Name ist Orwan. Schönen Dank für den informativen Beitrag, der heute hier auf der Bühne geleistet wird. Wenn Sie sagen, die Akzeptanz muss da sein, ich meine, dem Bürger bleibt da letztendlich nichts anderes über. ich persönlich muss jetzt erstmal sagen, schönen Dank an Herrn Siemens, dass die Geothermie nicht kommt. Weil ich sage, wir brauchen nicht in dem Kupfergebiet, was ja in Spremberg Diskussionspunkt ist, noch eine zusätzliche Strecke, die unser Grundwasser belasten könnte. Eine Frage noch, weil gesagt wurde, das finanzielle Problem ist gelöst einschließlich der Speicherung. Die Frage meinerseits ist, inwieweit ist die Recyclingstrecke da schon mit drin? Und vielleicht weitergehend noch, sind wir da tatsächlich auf dem Weltniveau, dass man sagen kann, wir sind unabhängig von äußeren Einflüssen. Dankeschön.
Für diejenigen, die sich nicht mit der konkreten Situation hier in Spremberg befassen, müssen wir, glaube ich, noch mal kurz erklären, was es mit dem Kupferabbau zu tun hat, der hier immer wieder diskutiert wird. Würden Sie wollen?
Ich werde müssen. Spremberg, das ist, weiß ich nicht, ob das bekannt ist, aber wir sind hier auf einem Kupferfeld unterwegs und in den 1980er Jahren der DDR war auch mal geplant, Spremberg abzubaggern, um an das Kupfer zu kommen. Das hat sich insoweit nicht erfüllt. Trotzdem haben wir Tagebaulandschaft ringsum und diese Kupferlagerstätte ist erkundet worden und man ist jetzt im Raumordnungsverfahren zu einem Bergwerk. Alles weitere wird sich aus dem ergeben, aus der Entwicklung.
Aber das Stichwort Risiken fürs Grundwasser sollten wir vielleicht im Zusammenhang mit der Geothermie noch mal kurz besprechen.
Ja, also die Risiken fürs Grundwasser sind bei professioneller Durchführung der Geothermiebohrungen überschaubar bzw. können gehandhabt werden. Der zentrale Punkt für Spremberg ist aus unserer Sicht, dass eben die Gesteinsschichten in Spremberg nicht geeignet sind für geothermale Nutzung. Die Kosten, die dabei zu erwarten wären, die übersteigen deutlich das, was an alternativen Erzeugungsoptionen für die Wärme möglich wäre, eben insbesondere die Kombination aus oberflächennahen Erdbeckenspeichern könnte eben eine Option sein und Wärmepumpen. Aber das Grundwasserproblem, das wäre jetzt nicht der Showstopper hier für Spremberg.
Und dann war noch dieser Punkt sozusagen unabhängig bleiben von anderen Dingen, was ja durchaus eine ganz spannende Frage ist. Felix Müsken, wie stark kann man überhaupt sozusagen Regionen für sich betrachten?
Auch das hat wieder mehrere Dimensionen. Wir brauchen europaweit Stromaustausch, um einfach auch uns da wechselseitig zu helfen. Wenn irgendwo die Sonne halt gerade mal nicht scheint, dann kann es ja sein, dass woanders gerade viel Wind weht oder solche Sachen. Oder eben tatsächlich wir auch froh sind, dass Frankreich sehr viel Kernenergie hat. Also das ist das eine. Das andere ist, vielleicht haben wir in Deutschland teilweise die Erneuerbaren ein bisschen zu schnell ausgebaut, sodass wir im Moment tatsächlich eine gewisse Herausforderung haben. Dann, wenn wir zu viel haben, dann schieben wir den Strom über die Grenze und kriegen nichts dafür, weil er eben gerade nicht knapp ist. Während dann, wenn wir zu wenig haben, dann kaufen wir ihn teuer zurück. Das ist irgendwie schon erstmal blöd. Zumindest zahlen wir da drauf. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass ich das Grundproblem mit der Energiewende, dass wir uns dadurch so abhängig machen, eher gar nicht nachvollziehen kann, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, was wir im Moment für Erdölimporte ausgeben, was wir für Benzinimporte, was wir für Kohleimporte ausgeben und was wir für Gasimporte ausgeben. Das wird tendenziell durch die Energiewende sehr viel weniger. Also wenn wir die Energiewende mal umgesetzt haben werden oder auch jetzt schon, jede Kilowattstunde Photovoltaikstrom, die in Deutschland erzeugt wird, ist vermiedener Import von Öl, Gas und Kohle. Also insofern machen wir uns durch die Energiewende eher ein Stück weit unabhängiger vom Ausland und deswegen an der Stelle verstehe ich tatsächlich die so niederschwellig mitschwingende Kritik manchmal nicht ganz.
Und es war noch ein Aspekt angesprochen, das war die Frage der Recyclingfähigkeit der Technologien und da muss man sagen, während wir in Deutschland bei vielen Technologien Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu sein, insbesondere mit dem asiatischen Raum im Bereich der Photovoltaik, aber auch der Batterietechnik, sind wir gerade im Bereich des Recyclings auf einem Pfad, der es uns ermöglichen könnte, tatsächlich dort an der Stelle Wettbewerbsfähigkeit herzustellen.
Mein Name ist Braumann, also ich komme nun von den Planungstruppen und Ingenieurbüros, die für das KSL-Projekt stehen, und war selber seit 2009 bis 2014 in dem KSL-Projekt als technischer Leiter.
Helfen Sie für die, die nicht genau Bescheid wissen, was ist KSL?
Kupferschieferlausitz GmbH, und das ist die Firma, die hier seit 2008 eigentlich in Spremberg die Untersuchung, die Weiteruntersuchung der aus DDR-Zeiten bekannten Kupfererzvorkommen macht. Ich muss mal ganz kurz noch am Anfang korrigieren, Herr Schiemitz, wir hätten nie Spremberg abgebaut oder umgebuddelt. Das war eigentlich mehr die Aufgabe der Braunkohle, weil es gab damals die Zukunftsfelder Spremberg und Bargens. Und wenn die gekommen wären, hätte Spremberg sicherlich einiges mehr verloren als das, was wir mit 1000 bis 1500 Meter unter Gelände machen. Was ich jetzt sagen will, wir haben eine Potenzialstudie gemacht in den letzten dreiviertel Jahr. Und wir haben aus DDR-Zeiten die Bohrung genutzt. Wir haben das gemacht, wir haben die Unterlagen da und wir haben die Temperaturen, die tatsächlich in Tiefen zwischen 1000 bis 1500 Meter bis 40 Grad hochgehen. Wir denken darüber nach, dass man aus der Grube, also mit der Grubenwärme und wahrscheinlich sogar in den abgebauten Räumen Kollektoren schleifen, also in den Raum, bevor man sie denn verwahren, verfüllen. Das ist ja also auch eine Aufgabe zur Beruhigung. Wir sind also in den letzten Monaten in der Planung soweit, dass wir die größten Teile unseres untertägigen Hohlraums zusetzen wollen, versetzen wollen. Aber vorher zum Beispiel könnte man eben so eine gewisse Fußbodenheizung für die Stadt Spremberg dort installieren. Ich sage es jetzt mal mit ganz einfachen Worten. Mir ist klar, wenn man sagt, die Studie von 2021, die Sie damals gemacht haben, das Potenzial wäre nicht da. Also bis 500, 600, 700 Meter gehe ich mit. Aber ab 1000 Meter bis 1500 Meter, da ist schon ein gewisses Potenzial da. Und vor allen Dingen, es sind diese großen Räume, diese großen Erstreckungen von Ost nach West. Und wir reden nur von dem, was wir zurzeit planerisch haben.
In der Tat, wenn man die Entscheidung zugunsten des Kupferabbaus hätte und dann der Untergrund bergbautechnisch erschlossen wäre, dann kann man das tatsächlich nutzen. Das ist etwas, was wir auch als Institut gerade im Ruhrgebiet, im ehemaligen Steinkohlebergbau, auch sehr erfolgreich exerzieren. Dort in Bochum tatsächlich eine Bohrung in eine ehemalige Steinkohlemine abgeteuft haben. Für den Fall, dass man tatsächlich den Kupferabbau hier in Spremberg durchführt und eine entsprechende bergbauliche Erschließung des Untergrunds durchgeführt hätte, dann könnte man dort Synergien erschließen. Die Frage ist dann natürlich wieder der Zeitskala. Man müsste ja zunächst den Untergrund erschlossen haben und das Kupfer abgebaut, und dann wäre die Erschließung für die thermische Nutzung geeignet. Das heißt, man müsste dann schon schauen, ob das dann zeitlich noch übereinstimmt.
Und da merken wir, was wir ganz am Anfang schon formuliert haben: Eine Energieregion wie die Lausitz, die hat Infrastruktur, aber sie hat eben auch Expertise. Und ich bin bass erstaunt, mit wie vielen Details wir uns beschäftigen müssen, um eine Energiewende auch wirklich zu verstehen. Und dass wir da vielleicht manchmal auch etwas, wir als Bürgerinnen und Bürger, aber sicherlich auch der ein oder andere Wissenschaftler, auch ein bisschen sozusagen demütig sein müssen gegenüber dem, was wir alle nicht wissen. Ich würde gerne, weil wir vorhin das schöne Stichwort Bürokratieabbau gehört haben, doch von Michael Schiemens von den städtischen Werken noch etwas erfahren. Es wird jetzt immer wieder gesagt, ja, Spremberg, Weißwasser, Hoyerswerda. Und da gibt es eine Landesgrenze dazwischen. Das heißt, es gibt Entscheidungen, die fallen in Dresden, und es gibt Entscheidungen, die fallen in Potsdam oder auch noch weiter weg, also in Berlin oder in Brüssel. Wie schaffen Sie es in der konkreten Arbeit, dass diese Landesgrenze eben keine Grenze ist, sondern eher ein Übergang?
Kurz gesagt, mit ganz viel Engagement der beteiligten Personen. Ich sag mal, wir waren ja in dem Sinne, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, Leidensgenossen vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs. Das heißt, es hängt ganz viel von den handelnden Personen ab. Das heißt, wenn man natürlich auf den Ebenen der Handelnden, speziell der Geschäftsführung, der Kommunen, der Bürgermeister sich klar vor Augen führt und hier zum Ziel hat, die Kräfte zu bündeln, ist es eine ideale Voraussetzung. Wie bekommt man eine Zusammenarbeit hin, auch in Bezug zum Beispiel auf die Förderkulissen, die Fördermittel, die abgerufen werden? Und das ist eigentlich quasi mit der Ländergrenze ausgeschlossen. Wir haben die Lösung gefunden, dass wir aus unserer Runde einen verantwortlichen bestimmt haben. Das ist in dem Fall sind die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda, die als sogenannter Konsortialpartner dort federführend unterwegs sind und sozusagen als Ansprechpartner dienen für alle Vorgänge, die um die Förderung sich darstellen und die Aktivitäten. Und das ist die Lösung, die wir jetzt seit 5 Jahren praktizieren. Das setzt natürlich immer wieder voraus, dass man sich eng abstimmt. Also wir haben 14-tägig Lenkungskreissitzungen mit den Kollegen, wo wir den weiteren Fortgang abstimmen. Kostet viel Zeit und Kraft, aber ich glaube, der Erfolg, den wir jetzt haben, dass das Projekt funktioniert und auch nach der Transformationsstudie wir jetzt in der zweiten Phase sind, über die BEW-Förderung in die Planung zu gehen für die 3 Kommunen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass es so funktioniert. Natürlich, wenn es dann Detailfragen gibt, ist es sehr, sehr länderspezifisch. In der direkten Ansprache kann ich auch mal sagen, mit den Fördergesellschaften oder Wirtschaftsentwicklungsgesellschaften, das ist sehr positiv. Wir haben noch ein offenes Ohr, aber dann in der Gänze, wenn es dann um Bescheide geht, muss man natürlich immer dann auch recht viele Nachweise bringen und das engmaschig monitoren. Und da haben wir auch ein Team aufgebaut. Also diese ganze Maschinerie, die dahinter läuft, die muss man sich einfach wegdenken und das Positive in der Sache sehen.
Wie stark, frage ich die beiden anderen Herren hier auf dem Podium, wie stark ist eigentlich das Gelingen der Energiewende verbunden mit den kommunalen Akteuren vor Ort?
Also um ein Beispiel zu bringen oder vielleicht 2 Beispiele, wie wichtig die kommunalen Entscheidungsträger und deren Wirkung auch auf die übergeordneten Politikebenen ist, würde ich gerne das Net Zero Valley Lausitz erwähnen. Das ist eines der europäischen Projekte, mit denen man klimaneutrale Regionen europäisch und durch nationale Instrumente entsprechend fördert und gleichzeitig neben Bürokratieabbau und den Themen, die wir hatten, auch eine investitionsfreundliche Umgebung schaffen will. Und da sind die kommunalen Vertreter, das ist Frau Hentier, nach Brüssel gefahren und hat die Entscheidungsträger in Brüssel überzeugt, sodass selbst die Kommissarin letztes Jahr in Cottbus war und mit den kommunalen Vertretern hier das Net Zero Valley besprochen hat. Die kommunalen Vertreter hier in der Region haben so viel Dynamik und so viel Kreativität, dass sie es in die europäische Champions League schaffen. Und das ist, finde ich, schon auch irgendwie eine Anerkennung oder vielleicht ein Applaus wert für die Rolle, die die Kommunen hier spielen. Und als zweites Beispiel, glaube ich, auch zu erwähnen, dass insbesondere Frau Hentier, weil sie heute nicht da ist, als Mitglied der Kommission für Strukturwandel, kurz Kohlekommission, da eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, dass die Kohlekommission eine erfolgreiche Arbeit vorgelegt hat und wirklich wichtige Ergebnisse für die Transformation der Region, in der es eben nicht nur heißt, Kohlekraftwerke abschalten, sondern Neues schaffen und neue Wertschöpfung in die Region bringen, dass die Kohlekommission dort zu einem erfolgreichen Ergebnis kam. Und in der täglichen Arbeit ist, glaube ich, die Bedeutung auch nicht zu unterschätzen. Wärmewende voranbringen, einzelne Akteure letztendlich in dem Bereich der Energiewende zu managen. Sie haben den Windpark in Spremberg angesprochen. Auch da spielen, glaube ich, die kommunalen Akteure eine ganz große Rolle, um die Akzeptanz für erneuerbare Energien und die Energiewende zu schaffen. Also ich glaube, die Rolle kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Felix Müsken wird wahrscheinlich zustimmen.
Nur Zustimmung von mir, genau.
Was ja interessant ist, weil wir normalerweise immer den Eindruck haben, die Kommunen sind so hilflos gegenüber Entscheidungen von außerhalb. Wo sagen Sie denn, was hat es denn aus den Kommunen zum Beispiel für den ganzen Bereich der Energiewirtschaft an besonderen Akzenten gegeben, auf die vielleicht möglicherweise die Beamten oder die politischen Entscheidungsträger in Berlin nicht gekommen wären?
Also Sie hatten ja eben selber das Beispiel auch, wo kommen denn die erneuerbaren Anlagen zum Beispiel hin? Und da ist natürlich vor Ort einfach sehr viel mehr Wissen vorhanden, als wenn man jetzt von Berlin aus sagt, wo wollen wir wie viel Wind haben? Und genau das ist dann auch eine Forschungskooperation, die wir in der Lausitz haben, mit den Kommunen zusammen eben zu schauen, wo sind denn jetzt geeignete Standorte? Denn so unmittelbar weiß die Kommune das am Anfang natürlich auch nicht. Da muss man dann natürlich auch erstmal vor Ort in einem Prozess schauen, wo passt das denn? Aber es ist natürlich klar, dass das viel Wissen sozusagen auch von unten nach oben kommt und erstmal vor Ort vorhanden ist.
Das Wissenschaftsjahr Zukunftsenergie geht zu Ende, aber das Thema Zukunftsenergie bleibt uns erhalten, nicht nur hier in der Lausitz. Das war das Forum im RBB24 Inforadio aus dem Spreekino in Spremberg, also mitten im Strukturwandelland. Und Strukturwandel war hier gefühlt schon immer, denn es gab auch eine Zeit vor der Braunkohle und es sind da Menschen hergekommen und die wollen heute natürlich auch Perspektiven haben, um zu bleiben. Wir sprachen unter anderem über Geothermie und ihre Rolle im Transformationsprozess der Energieversorgung. Mit dabei waren Felix Müskens, Lehrstuhl für Energiewirtschaft an der BTU Cottbus-Senftenberg, Mario Ragwitz vom Fraunhofer Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie. Zwei Standorte gibt es in Cottbus und in Bochum. Und mit dabei war Michael Schiemens, Geschäftsführer der Städtischen Werke. Allen hier im Raum vielen Dank und natürlich auch denen, die uns zugehört haben, für Aufmerksamkeit, Mitdenken und weiter diskutieren. Das Thema bleibt uns erhalten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.